Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die Affäre um den SPD-Politiker Edati belastet immer stärker das Klima in der Großen Koalition. Nach dem Rücktritt des CSU-Politikers Friedrich als Bundeslandwirtschaftsminister wächst in seiner Partei der Ärger auf die SPD. CSU-Chef Seehofer ging heute auf dem kleinen Parteitag in Bamberg vor allem SPD-Fraktionschef Oppermann an. Oppermann hatte ein Gespräch zwischen Friedrich und SPD-Chef Gabriel öffentlich gemacht. Dann hatte Friedrich Gabriel darüber informiert, dass Edati ins Visier der Justiz geraten sei. Friedrich wurde daraufhin Geheimnisverrat vorgeworfen.
Applaus für den Zurückgetretenen und Wut gegenüber dem Berliner Koalitionär. Viele auf dem Bamberger Parteitag sind der Ansicht, dass die SPD im Falle Edati Friedrich ans Messer geliefert habe, um von sich selbst abzulenken. Friedrich war im Oktober von seinem Staatssekretär über den Fall Edati informiert worden und weist die Vorwürfe zurück, von der strafrechtlichen Relevanz dieses Falles später mit Gabriel gesprochen zu haben.
Das habe ich nicht gesagt, weil ich extra nochmal nachgefragt habe, geht es um strafrechtliche Vorwürfe? Nein, dann ist die logische Folge, dass es auch keine strafrechtlichen Ermittlungen geben kann. Der Herr Oppermann weiß gar nichts, weil der Herr Oppermann gar nicht dabei war, weil ich mit Herrn Gabriel gesprochen habe.
Friedrich will die Vorwürfe nicht auf sich sitzen lassen und schiebt die Verantwortung Oppermann zu.
Dass er offensichtlich versucht, dann in letzter Sekunde, ja, wenn man ihn ein Schlawittchen hat, den Ball zu mir zu schieben, das ist nicht ganz fein. Ne?
Friedrichs juristisch umstrittener Schritt machte Oppermann öffentlich. Deshalb wirft die CSU nun der SPD Vertrauensbruch vor.
Es stellen sich eine ganze Menge Fragen an die SPD und es gibt gewaltigen Aufklärungsbedarf. Wir werden auch in absehbarer Zeit unter den drei Parteivorsitzenden über die Art und Weise der Zusammenarbeit reden müssen.
Aus der CSU kommen nun Rücktrittsforderungen an die SPD, vor allem an ihren Fraktionschef Oppermann. In Sachen Friedrich-Nachfolge will sich Seehofer bis Montag Zeit lassen. Aus innerparteilichen Proporzgründen muss er wohl wieder auf eine Fränkin oder einen Franken zurückgreifen.
Edati selbst hat sich erneut zu Wort gemeldet. Er bestritt gegenüber dem Spiegel, dass ihn jemand wegen drohender Ermittlungen gewarnt habe. Er habe stattdessen durch Presseberichte erfahren, dass einer kanadischen Firma die Verbreitung illegalen Materials vorgeworfen werde. Er habe sich erinnert, vermutlich von dieser Firma Material bezogen zu haben, das er für eindeutig legal halte. Sein Anwalt habe daraufhin den deutschen Behörden seine vollständige Kooperationsbereitschaft angeboten. Wer wusste wann was? Auf tagesschau.de finden Sie eine Chronologie der Ereignisse im Fall Edati. Die Linkspartei geht mit der Forderung nach einem Kurswechsel in der Europäischen Union in die Europawahl. Ein Parteitag in Hamburg billigte heute das Programm, dessen umstrittene Präambel entschärft worden war. Ärger zeichnet sich für die Wahl der Kandidaten am Abend ab. Die Liste anführen soll die frühere PDS-Chefin Zimmer. Für die weiteren Plätze werden Kampfabstimmungen erwartet. Die Partei hatte 2009 bei der Europawahl 7,5% erzielt.
Fast wie eine Fußnote findet sich das Wort Europa beim Parteitag der Linken nur am Rednerpult. Dabei hatte die Partei zuletzt intensiv über die Vor- und Nachteile der Europäischen Union gestritten. Einig war man sich nur in der Kritik an Merkels Europapolitik.
Die Regierung Merkel betreibt deutsche Großmachtspolitik. Diese Politik gefährdet aber den Zusammenhalt in Europa.
Der linke Flügel um Sarah Wagenknecht wollte die Europäische Union als militaristisch im Europawahlprogramm verteufeln.
Und wenn das ein Hindernis für Regierungspolitik ist, dann ist es ein Hindernis. Und da dürfen wir nichts aufweichen und da werden wir nichts aufweichen.
Gegen derartige fundamentale Europakritik wandten sich besonders ostdeutsche Politiker. Stattdessen, so die mögliche Spitzenkandidatin für die Europawahl Gabi Zimmer, sollte die Linke für Europa werben.
Und genau dafür braucht es die entsprechende Ansprache auch an die Wählerinnen und Wähler und nicht eine düstere Zeichnung der Europäischen Union, mit der man gar nichts mehr zu tun haben will.
Die Reformer setzten sich durch, die Anti-Europa-Passagen wurden gestrichen. Fraktionschef Gysi nahm die Debatte zum Anlass, seine Partei vor neuen Flügelkämpfen zu warnen. Stattdessen müsse die Linke glaubwürdige Oppositionspolitik machen.
Unsere Alternativen müssen sich auch qualifizieren. Sie müssen in jeder Hinsicht glaubwürdig sein.
Gregor Gysi verfolgt weiter seine Mission. Er möchte, dass seine Partei regierungsfähig wird, spätestens bis 2017 auf Bundesebene. Und da kann er linksradikale Querschüsse mit antieuropäischen Parolen nicht gebrauchen.
Italien setzt auf ein schnelles Ende der Regierungskrise. Staatspräsident Napolitano hat heute mit den Parteien die Chancen einer Koalition unter dem Sozialdemokraten Renzi ausgelotet. Beteiligt war auch der Ex-Ministerpräsident und Parteichef der Forza Italia Berlusconi, der aus dem Senat ausgeschlossen worden war. Noch am Wochenende könnte Renzi mit der Regierungsbildung beauftragt werden. Auf seinen Druck hin hatte Ministerpräsident Letta gestern seinen Rücktritt eingereicht.
Der Hausherr im Palazzo Quirinale, Italiens Staatspräsident Giorgio Napolitano, trat heute selbst nicht auf. Stattdessen ließ er antreten. Er wollte wissen, wer ist für, wer ist gegen einen künftigen Ministerpräsidenten Matteo Renzi. Die entscheidende Frage heute hieß, kann Renzi den Mitte-Rechts-Koalitionspartner seines Vorgängers Enrico Letta an sich binden? Erster Kurswechsel dieses Mannes und seiner Partei stürzten vor 2 Jahren die Regierung Berlusconi und machten den Weg frei für Italiens Sozialdemokraten an die Regierung. Heute wurden Bedingungen regelrecht diktiert. Die gleiche Koalition muss fortgesetzt werden, kein Beitritt von anderen linken oder rechten Parteien. Die Wirtschaftspolitik muss im Mittelpunkt stehen. Ein Signal für Renzi mit klaren Drohungen, ein Bündnis auch platzen lassen zu können. Die wirkliche Überraschung des Tages aber war der Auftritt von Silvio Berlusconi. Rechtskräftig wegen eines Steuervergehens verurteilt, sucht er mit seiner Forza Italia den Weg zurück zur Macht. Zwar erklärte er, in die Opposition gehen zu wollen, aber offen zu bleiben für Angebote. Noch immer hofft Berlusconi. Beppe Grillos Protestpartei und die Lega Nord nahmen nicht an den Konsultationen teil. Sie fordern Neuwahlen sofort, ein Tag italienischer Parteienarithmetik. Heute ist Matteo Renzi der politischen Wirklichkeit angekommen. Sein politischer Coup wird einen Preis haben, der nicht allen seinen Anhängern gefallen kann. Denn Renzi muss mit den politischen Kräften des Mitte-Rechts-Lagers einen Kompromiss finden. Der Radikalreformer auf dem Weg zum Realpolitiker.
Die zweite Runde der Genfer Syrien-Gespräche ist heute ohne Ergebnis zu Ende gegangen. Einen Termin für eine mögliche Fortsetzung der Verhandlungen gibt es nicht. Der UN-Sondergesandte Brahimi sagte, die Regierungsseite habe dies abgelehnt. Er entschuldigte sich bei den Menschen in Syrien, weil ihre Hoffnungen enttäuscht worden seien. Der Bürgerkrieg in Syrien dauert seit fast 3 Jahren an.
In der Ukraine sind einige Regierungsgegner offenbar zu Zugeständnissen bereit. Montag läuft ein Regierungsultimatum aus. Die Regierung hatte eine Amnestie angeklagter Demonstranten zugesagt, wenn zuvor alle besetzten öffentlichen Plätze und Gebäude geräumt würden. Die Oppositionspartei Svoboda sagte nun, man wäre bereit, das Rathaus von Kiew zu räumen. Andere Regierungsgegner wollen die Barrikaden erst dann entfernen, wenn die Amnestie vollzogen ist.
Für das deutsche Team in Sochi gab es heute 2 Medaillen. Maria Höfel-Riesch gewann Silber im Super-G. Die deutschen Langläuferinnen holten überraschend Bronze. Höfel-Riesch ist mit insgesamt 3-mal olympischem Gold und 1-mal Silber nun die erfolgreichste deutsche Olympia-Skirennfahrerin vor Katja Seitzinger und Rosi Mittermeier.
Mit Nervenstärke hat sich Maria Höfel-Riesch im Super-G eine weitere Medaille gesichert. Die Ausfälle vor ihr waren zahlreich. Ein Streckenposten rutschte gerade noch rechtzeitig aus ihrer Bahn. Ein Fahrfehler kostete Zeit. Dennoch gelang ihr vor allem im Mittelteil ein starker Lauf, der Silber wert war. Viktoria Rebensburg wurde 9. Gold und Bronze für die Österreicherinnen Anna Fenninger und Nicole Hosp.
Die erste Silbermedaille überhaupt. Ich habe jetzt doch schon 10 Medaillen bei Großereignissen und noch keine silberne, also ist Zeit geworden.
Für die positive Überraschung des Tages sorgte die deutsche Langlaufstaffel. Bronze mit gerade mal 0,9 Sekunden Rückstand auf Olympiasieger Schweden. Nicole Fessel begann, übergab an Stefanie Böhler, die an Claudia Nüstort. Denise Herrmann vervollständigte die Erfolgsgeschichte, die keiner so erwartet hatte.
Die Puzzlesteine, die haben heute einfach perfekt zueinander gepasst. Wir waren ein Team, das jeder hat wirklich einen Top-Tag erwischt, super Material und dann kommt halt die Medaille raus.
In einem Eishockey-Match, das Geschichte schreiben wird, haben die USA Gastgeber Russland mit 3:2 geschlagen. Ein Penalty-Schießen, das nicht mehr zu enden schien, bis TJ Oshie den Sieg sicherte.
In der Fußball-Bundesliga hat der Hamburger SV die 7. Niederlage in Folge kassiert. Die Hanseaten verloren beim Tabellenletzten Braunschweig mit 2:4.
Von der ersten Minute an entwickelte sich ein heiß umkämpftes Abstiegsduell zwischen den in Gelb spielenden Braunschweigern und dem Hamburger SV. Die Eintracht begann besser, aber in Führung ging der HSV durch Pierre-Michel Lasogga, bei dessen Kopfballtorwart Davari nicht gut aussah. Die Mannschaft von HSV-Trainer Bert van Marwijk kassierte jedoch kurz nach der Pause den Ausgleich nach Fehler von Adler durch den eingewechselten Kumbela. In der 61. Minute die Führung für Braunschweig, Torschütze erneut Kumbela. Der HSV spielte nicht gut, kämpfte aber und erzielte in der 76. Minute den Ausgleich durch Iličević. In der dramatischen Partie beeindruckte Braunschweig durch seinen Willen und das dritte Tor von Kumbela zum 3:2, erneut nach einem Patzer von HSV-Torwart Adler. Den Schlusspunkt setzte nach toller Vorarbeit von Belarabi Hochscheid zum 4:2 Endstand. Der HSV kassiert die 7. Niederlage in Folge. Van Marwijk wird als Trainer kaum mehr zu halten sein. Braunschweig-Coach Thorsten Lieberknecht kann mit seiner Eintracht noch hoffen.
Der VfB Stuttgart hat beim 1:4 in Hoffenheim die 6. Niederlage in Folge kassiert und befindet sich im Abstiegskampf. Hoffenheim ging nach 12 Minuten in Führung. Firmino hatte vorbereitet, Shiplock vollendet. Auch in der zweiten Hälfte waren die Gastgeber spielerisch deutlich besser. Stuttgarts Abwehr überfordert, Volland zum 2:0, 49. Minute. Der überragende Firmino legte dann für Shiplock auf und der trifft sehenswert zum 3:0. Antonio Rüdiger verkürzte für Stuttgart dann zwar noch zum 3:1, aber nach einem Foul von Niedermeier an Modest gibt es in der Nachspielzeit Elfmeter für Hoffenheim. Firmino stellt den 4:1 Endstand her. Stuttgart nur noch knapp vor den Abstiegsrängen.
Beim VfB Stuttgart herrscht Ruhe. Und diese Ruhe werden wir auch versuchen, auch positiv umzumünzen, damit wir auch den Klassenerhalt sichern.
Die Diskussionen über die Mannschaft und den Trainer werden in Stuttgart aber deshalb nicht weniger.
Die weiteren Ergebnisse: Dortmund-Frankfurt 4:0. München-Freiburg ebenfalls 4:0. Bremen-Gladbach 1:1. Im Spiel Leverkusen-Schalke steht es kurz vor Schluss 1:2. Bereits gestern besiegte Mainz Hannover 2:0. Morgen trifft Augsburg auf Nürnberg und Berlin auf Wolfsburg. Die Tabelle: Bayern München führt weiter mit großem Abstand vor Leverkusen. Es folgen Dortmund, Schalke, Gladbach und Wolfsburg auf den internationalen Rängen. Die untere Tabellenhälfte führt jetzt Hoffenheim an, gefolgt von Hannover. Stuttgart trotz der Niederlage weiter 14. Hamburg hat nur noch einen Punkt Vorsprung auf den Tabellenletzten Braunschweig. Bei den internationalen Filmfestspielen in Berlin sind soeben die Preise verliehen worden. Der Goldene Bär für den besten Film geht an die chinesische Produktion Schwarze Kohle, dünnes Eis. In der Kategorie Bestes Drehbuch gewann einer der vier deutschen Beiträge, der Film Kreuzweg.
Chinesischer Glückstaumel. Der Film Black Coal, Thin Ice holt gleich zwei Bären. Ein Krimi mit starken Bildern, den klassischen Detektivgeschichten nachempfunden. Dafür gab's den Goldenen Bären als bester Film. Und Schauspieler Liao Fan erhält für seine Rolle des schrägen Ex-Polizisten den Silbernen Bären als bester Darsteller. Die beste Darstellerin kommt auch aus Asien. Haro Koruki spielt in The Little House ein Dienstmädchen im Japan der 40er Jahre. Als einziger deutscher Beitrag bekommt Kreuzweg einen Silbernen Bären für das beste Drehbuch.
Jeden Tag geraten wir 100 Mal in Versuchung. Und jedes Mal ist es eine kleine Schlacht zwischen Gott und seinem Widersacher, dem Satan. Und wir sind die Soldaten in dieser Schlacht. Und was meint ihr? Was ist das Wichtigste für einen Soldaten im Schlachtgetümmel?
Dass er weiß, wer der Gegner ist.
Der Film besteht aus nur 14 Kameraeinstellungen, den 14 Stationen des christlichen Kreuzwegs nachempfunden. Richard Linklater bekommt den Silbernen Bären für die beste Regie. Sein Film Boyhood, von Publikum und Kritikern bejubelt, erzählt die Geschichte einer fiktiven Familie über 12 Jahre hinweg mit real alternden Schauspielern.
Die Lottozahlen: 7, 8, 17, 31, 44, 48, Superzahl 1. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580.
Orkanböen mit Geschwindigkeiten von mehr als 130 Kilometern in der Stunde sind auch heute wieder über Großbritannien gefegt. Noch immer sind mehr als 100.000 Haushalte ohne Strom. Immer wieder werden ganze Landstriche und Küsten von neuen Sturmwellen erfasst. In der Londoner Innenstadt starb eine 49 Jahre alte Taxifahrerin, als eine Mauerbrüstung auf das Dach ihres Autos stürzte. Zwei Fahrgäste und ein Passant wurden verletzt.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Sonntag, den 16. Februar.
Die Luft, die ein Tief über dem Nordmeer zu uns lenkt, ist etwas kälter als heute. Sie ist sehr schaueranfällig. In der Nacht regnet es vom Südwesten über Thüringen bis in den Osten. Der Regen verlagert sich südwärts und geht oberhalb von etwa 800 Metern in Schnee über. Nordwestlich davon Lücken in der Wolkendecke. Am Tag regnet es noch südlich der Donau, in höheren Lagen schneit es. Die Niederschläge ziehen sich an die Alpen zurück, sonst stellenweise Schauer, im Norden Gewitter. In der Nacht an den Küsten schwere Sturmböen. Morgen weht der Wind mäßig bis frisch, an der See stark aus Südwest. Bei Schauern muss mit Sturmböen gerechnet werden. In der Nacht 6 bis 2 Grad, an den Alpen 0 Grad. Am Tag 3 Grad an den Alpen und 11 Grad in Sachsen-Anhalt. Die Aussichten. Am Montag Sonne und Wolken, an den Alpen regnet oder schneit es stellenweise. Am Dienstag ist es teils freundlich, teils dichter bewölkt. Den meisten Sonnenschein gibt es im Nordosten sowie Richtung Alpen. Am Mittwoch viele Wolken, etwas Sonne und es regnet gebietsweise.
Karin Mioska meldet sich um 22.10 Uhr mit diesen Tagesthemen. Nach dem Rücktritt, warum die CSU Hans-Peter Friedrich feiert. Und vor dem Abstieg, wie geht es weiter mit dem HSV? Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.